Alle Teilnehmer stumm.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu der heutigen Telefonkonferenz. Heute nur auf der Tonspur, haben wir uns bewusst so entschieden und auch kurz und knackig. Sie werden jetzt, also Sie merken jetzt, das, was wir in etwas anspruchsvolleren Börsenzeiten seit vielen Jahren machen. Wir sind dann als Anlaufstelle für Sie da, wir wollen informieren und Sie können auch davon ausgehen, dass wir diese kurzen Updates laufend machen, solange es die Möglichkeit für Verunsicherung gibt. Heute ist es ähnlich wie letzte Woche, dass die Teilnehmerzahl in Anführungsstrichen erfreulich niedrig ist, also anders als bei allen anderen Online-Veranstaltungen, Webinaren oder Telefonkonferenzen freue ich mich, wenn weniger Anleger sich einwählen, weil das unterm Strich bedeutet, Sie wissen, Sie sind gut aufgehoben und um Ihr Geld und Vermögen wird sich gekümmert. Gleichwohl fühlen Sie sich immer eingeladen, das zu nutzen. Wie wir auch in der Einladung geschrieben haben, ist es so, dass wir in diesem Update heute, und das werde ich auch so beibehalten, bis es wirklich neue Erkenntnisse gäbe, wirklich immer nur aktualisieren. Das Grundlagenwebinar hatten wir aufgezeichnet und dann entschieden, doch zur Verfügung zu stellen. Wenn sich also jemand anmeldet, für die zukünftigen Telefonkonferenzen, dann würden wir immer auf das Grundlagenwebinar für Grundlageninformationen verweisen. Das hat eine Stunde gedauert. Sie haben es bekommen. Und heute gehe ich wirklich nur auf die Entwicklungen und Erkenntnisse in der Zwischenzeit ein und nicht mehr auf die Basics. So, als erstes ein kurzes Update tatsächlich über das, worum es ursprünglich eigentlich ging und geht, nämlich zu dem Krankheitserreger, der die Welt in Aufruhr versetzt. Da muss man schon relativieren. Die Welt ist in diesem Fall Deutschland. Deutschland ist da wieder bemerkenswert. Also wir sind von der Kultur und Prägung ja tendenziell ängstlicher als andere Bevölkerungen. Und es ist tatsächlich so, das haben Sie vielleicht selbst beim Einkaufen gemerkt, dass Hygieneartikel und Nahrungsmittel, die man auf Vorrat halten kann, tatsächlich ausverkauft sind in sehr vielen Geschäften. Und das, obwohl wir in Deutschland wirklich, wir haben 196, also Stand Dienstag, 196 Infizierte, keinen einzigen Toten. Und selbst auf Europa bezogen haben wir 80 Tote. Dass Sie einen Vergleich dazu haben, in der aktuellen Grippesaison, also 0815 Influenza-Grippesaison, sind 98.500 Menschen angesteckt und 161 sind gestorben. Und wenn Sie jetzt 2 Jahre zurückgehen in die doch relativ starke Grippesaison 2017, 18, da gab es 25.000 Tote und jetzt rede ich von Deutschland und nicht der Welt. Das heißt also, in einem Umfeld, wo wir weltweit mit durch den Coronavirus noch unter 3.000 gestorbene Menschen haben und inzwischen immer mehr und zwar fast ausnahmslos die Krankheit weniger schlimm darstellende Informationen aufgearbeitet werden von den Virologen, ist, was die Krankheit angeht, das Verhalten vollkommen irrational und unbegründet. Und das ist mir ein Anliegen auch persönlich von Mensch zu Mensch. Wirklich, weil wir auch natürlich die Krankheitsinformationen sammeln und verstehen wollen, weil wir als Fundamentalinvestoren quasi eine Brücke aufbauen wollen zwischen berechtigten und kalkulierbaren Annahmen und dem, was es dann in der Wirtschaft und in den Portfolios macht. Und es ist so, dass da am 4.3. im Steingart Morning Briefing, Steingart, ehemaliger Chef vom Handelsblatt und ist ein hervorragender Journalist. Falls Sie es nicht kennen, kann man sehr gut kostenlos abonnieren. Und da war der Henrik Streeck, das ist der Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn, nach meinen Recherchen einer der führenden Virologen weltweit und glücklicherweise auch ein deutsch sprechender Virologe. Und er hat klargestellt, dass er und seine Kollegen, die unmittelbar mit den Patienten auch zu tun haben, davon ausgehen, dass die Mortalitätsraten, also die Sterblichkeit von Infizierten, auf ungefähr 0,2 bis 0,3% nach unten korrigiert wird, also auf Grippeniveau liegt. Ich sage das vorneweg, ja, weil viele Zahlen durch die Presse gehen. Ich habe letzte Woche auch gesagt, wie der Kenntnisstand war, deutlich höher, fast Faktor 10. Und man kann inzwischen davon ausgehen, dass diese sehr hohe Sterblichkeit in den chinesischen Ballungsgebieten auch was damit zu tun hat, dass die Menschen halt extremen Stress ausgesetzt sind, Stellen Sie sich einfach die Stadt, in der Sie leben, wenn es eine Großstadt ist, vor und Sie sind komplett abgeriegelt von der Außenwelt, Polizei auf der Straße, Ihnen wird ein Fieberthermometer im Mund gesteckt, ob Sie es wollen oder nicht und so weiter. Das also vorweg gesagt, also die Informationen, die es zu der Krankheit gibt, sind alle entlastend und jeder von Ihnen, der nicht eine massive gesundheitliche Vorbelastung hat oder über 80 Jahre alt ist, sollte wirklich gelassen, entspannt, was die Gesundheit angeht, durchs Leben gehen. Die meisten Menschen würden es wahrscheinlich nicht mal als außergewöhnlich wahrnehmen, wenn sie eine Krankheit hätten. Und das ist auch das, was der Henrik Streeck, der Experte da, der Professor, erklärt, dass die meisten Infizierten relativ mopsfidel, wie mit einer leichten Erkältung, durchs Krankenhaus hüpfen. Gut, das also vorweg zur Krankheit. Dann zur Wirtschaft. Ich hatte letzte Woche angekündigt, dass es in kaum vorstellbarem Umfang wirtschaftliche Stützungsmaßnahmen geben wird. Das hat sich bestätigt. Die US-Notenbank hat den Leitzins ein halbes Prozent vorzeitig und in dem Umfang auch überraschend viel gesenkt. Kurioserweise haben die Finanzmärkte das eher abgestraft, weil sie dachten, oh Gott, wenn die das früher machen und in dem Umfang, dann muss es ja wirklich schlimm werden. Also es hat ja nur sehr kurz, sage ich mal, für Beruhigung an den Finanzmärkten gesorgt und dann eher irritiert, ob das Problem vielleicht doch größer ist. Die EZB hat auch Maßnahmen bei gewissem Anleihenprogramm von 20 auf 40 Milliarden hochgefahren und es ist relativ wahrscheinlich, der Markt hat es eingepreist, dass eben die Leitzinsen nochmal von minus 0,5 auf minus 0,6 gesenkt werden. Das sind ja quasi die Leitzinsen sind ja quasi so die strukturierten Vorgaben. Der Realzins, den bestimmt ja Angebot und Nachfrage und da haben wir gestern wieder oder erstmalig einen neuen Tiefstand zum Beispiel bei den 10-jährigen deutschen Staatsanleihen gehabt. Wir haben jetzt eben, also wir Deutschen hätten jetzt über unseren Staat die Möglichkeit, uns über 10 Jahre Geld zu leihen und wenn wir 100 Milliarden leihen würden, müssten wir halt über den dicken Daumen nur 92 Milliarden in 10 Jahren zurückzahlen, weil wir minus 0,7% haben. Ein Jahreszins, weil wir eben als sehr, sehr sicheres Land angesehen werden und viele Investoren weltweit dann in unsere Anlagen geflüchtet sind. Realwirtschaftlich ist es auch so, es gibt ein paar Einschläge, die sichtbar sind ohne viel Fantasie. Erste Fluggesellschaften haben diese Woche Insolvenz angemeldet. Das sind Gesellschaften, die vorher jetzt auch schon nicht die stärksten Bilanzen hatten. Das muss man dazu sagen. Und das ist auch was, was wir verfolgen werden können, vor allem in den nächsten Wochen im Tourismus- und Reisebereich, weil dieser Bereich wirklich implodiert ist und da bleibt es zu beobachten, was es eben in anderen Bereichen, die relativ stark betroffen sind. Ich habe letzte Woche den Automobilsektor ziemlich deutlich als Beispiel beleuchtet, der implodiert ist. In China inzwischen spricht man von 80% Rückgang, was den Automobilmarkt im Moment angeht. Ich hatte letzte Woche aufgezeigt, dass deutsche Unternehmen wie VW und Daimler 40% ihres Absatzes in den USA, Entschuldigung, in China haben. Und da wird es sichtbare Spuren geben und da muss man eben gucken, was das nach sich zieht konkret und das schauen wir uns natürlich an. Es ist auch da so, was die Wirtschaft angeht, und da kommt die Brücke dann zu den Kursentwicklungen, dass, was ich letzte Woche gesagt habe, ja, dass von den Gesprächspartnern, die ich und meine Kollegen im Anlageausschuss haben, sind wir, für mich kann ich es auf jeden Fall sagen, ich bin immer noch fast einer der vorsichtigsten und pessimistischen in den Gesprächen, was die Auswirkungen dieser, und jetzt sehen Sie es mir bitte nach, ich habe mit jeder einzelnen Infizierten und Personen und den Angehörigen der Verstorbenen wirklich, ich habe wirklich persönliches Mitgefühl, mir tut das leid. Und mir tut es auch leid, dass sehr viele Menschen so viel Angst haben. Ja, das liegt sicherlich auch an meinem Job, dass ich ein relativ analytischer Typ bin und ich habe wirklich überhaupt keine Angst, die ich in mir spüre, was das Thema angeht. Also ich hatte schon einmal eine Grippe und das ist eine schwere Krankheit für alle, die von Ihnen noch keine hatten, was wirklich viele Menschen sind. Das merke ich jetzt in den Gesprächen, wenn ich mal frage, hatten Sie schon mal eine Grippe? Und die meisten hatten es gar nicht. Und ich wusste auch erst, als ich die Grippe hatte, dass ich vorher noch nie eine hatte, weil das wirklich was anderes ist als ein Schnupfen oder eine Erkältung. Aber ich hab keine Angst, weil die Fakten sind einfach so eindeutig und einfach und wir sind in einem super Gesundheitssystem. Also selbst wenn man infiziert wäre, dann würde sicherlich nicht viel passieren. Aber die Auswirkungen sind natürlich wirklich, wirklich dramatisch. Man sieht es an Panikkäufen bei uns jetzt. Wobei das für die Wirtschaft natürlich gut ist. Aber man sieht es auch in Italien. Ich habe letzte Woche das Beispiel mit dem Zulieferer MCA geliefert, der dafür sorgt, dass alle Werke von drei nennenswerten Automobilherstellern in Europa geschlossen bleiben bis auf Weiteres. Also die Auswirkungen sind wirklich enorm und immer noch nicht konkret absehbar. Ja? Und da würde ich Ihnen gerne kurz skizzieren, damit Sie wissen, was wir tun. Also unser Grundrauschen der Arbeit, das hoffe ich, dass Sie das wissen, dass der Berater das mal erklärt hat oder dass Sie es aus vorherigen Konferenzen außerhalb von Unruhe schon mal gehört haben. Also das, was wir ja machen, ist, wir lassen uns beraten im Anlageausschuss von einem Investitionsbeirat, den ich vor etlichen Jahren ins Leben gerufen habe, in dem im Moment sieben sehr erfahrene Menschen sind, die mit Finanzmarkt- und Finanzproduktanalysen vollberuflich beschäftigt sind, die fünf der sieben verantwortet sind als Investment, Fondsmanager, Portfolio Manager in ihrem Lebenslauf seit über 10 Jahren tätig mit vorzeigbaren Referenzen und guten Ratings. Und da tauschen wir uns aus zu dieser übergeordneten wirtschaftlichen Lage. Und das machen wir natürlich auch, indem wir viele Impulse darüber hinaus von externen Menschen und Institutionen uns einholen. Und das heißt also, in der Phase wie jetzt fahren wir das hoch. Also ich kann es nicht für jeden dieser Beiräte oder Anlageausschussmitglieder sagen, aber ich habe im Moment 2 bis 3 Gespräche oder Webinare oder Calls mit führenden Wirtschaftsexperten. Also da ist, wenn Sie die letzte Woche alleine nehmen, da ist dann eben PIMCO dabei, das ist einer der größten Anleihenmanager der Welt. Da ist BlackRock dabei, also PIMCO verwaltet 1,9 Billionen US-Dollar, dass Sie eine Vorstellung haben. Da ist BlackRock dabei, der größte Vermögensverwalter der Welt, 6,96 Billionen werden verwaltet über verschiedenste Anlageklassen. Es sind aber auch kleinere, aber sehr kompetente Gesellschaften bei wie Otto, BHF, das ist mit 100 Milliarden, also es ist nicht mehr ganz eine Boutique, aber die eben auch mal ein bisschen ab vom Mainstream sind. Aber ich habe eben auch intensive Gespräche zum Beispiel mit dem Martin Gaske, der im Investitionsbeirat ist und wirklich extrem nah am Markt dran ist und auch für die eigenen Fonds, die er managt, einfach sehr wertvollen Input gibt. Oder mit dem Dr. Klotz, der eben auch Investitionsbeirat ist und super CV hat und der mir zum Beispiel die italienischen Texte, auch was die Krankheitsverläufe angeht, übersetzt hat, weil da hieß es ja, dass auch jüngere Menschen gestorben sind. Da stellte sich dann schnell heraus, dass das welche sind, die extrem schwer krebskrank waren und die fallen halt in die Statistik, obwohl sie eigentlich eben an Organversagen durch die Krebskrankheit gestorben sind. Die waren aber eben auch infiziert und deswegen fallen sie da rein und so weiter. Und eben mit Zielfondsmanagern oder auch aus dem Lebenslauf von Herrn Kirbig, der ja auch im Anlageausschuss ist, der Strategiedepot, der eben bei Kaldemorgen, vielleicht bekannt, eine deutsche Investmentlegende von der DWS Deutsche Bank, sich letzte Woche ausgetauscht hat und auch die Meinung einsammelt. Also was wir machen ist, dass wir zu unserem grundsätzlichen Bild wirklich noch intensivere Gespräche führen und A, hören, wie dort die Einschätzungen sind, wie bestimmte Fakten, Daten aufgearbeitet sind, sagen wir mal, Folgewirkungen, Konsequenzen, wie die eingeschätzt werden. Das sind verschiedene Volkswirte, die dann Szenarien aufstellen, die Dutzende, teilweise Hunderte von Mitarbeitern haben, die das machen. Und das, was wir historisch gesehen auf jeden Fall sehr gut konnten, ist, dass wir Schlussfolgern konnten, oftmals auch besser als die großen Häuser, was diese Zahlen bedeuten, ja, und wie die Auslegung ist. Und was da auffällt in der letzten Woche, das möchte ich Ihnen mitgeben, dass wir umso mehr deswegen Vorsicht walten lassen werden. Es gibt im Moment ein relativ großes Gap noch, also ein großer Unterschied zwischen dem, wie diese Häuser sprechen, weil dort auch einige überraschend vorsichtig sind und Szenarien zeichnen, dass die Märkte doch mehr leiden könnten. Und da gibt es einen Unterschied zwischen dem, was gesagt wird in diesen Gesprächen und ja, in diesen Gesprächen und dem, was wir bisher in den Kursen gesehen haben. Ja. Und das ist das, was kurzfristig, und das ist jetzt die Brücke zwischen realwirtschaftlicher Auswirkung und das, was in den Kursen passiert. Die kurzfristig starken Kursbewegungen entstehen hauptsächlich dadurch, wenn es einen Überraschungseffekt gibt, und zwar in beide Richtungen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, was den Krankheitsverlauf angeht und so weiter, die Panik sich, die teilweise tatsächlich besteht, wenn die zu einem Abschluss käme und wenn in den USA eben mit dem Problem anders, vielleicht etwas zuversichtlicher und sachlicher umgegangen, man umgänge, Ja, und man vielleicht den Blick auch nach China richtet und dort schaut, wie da die Erfahrungswerte sind, also Arme im Krankheitsverlauf und auch, also China würde sicherlich vieles heute anders machen, was den Umgang damit angeht, weil die Auswirkungen in der Wirtschaft wirklich dramatisch sind. Wenn das zum Beispiel jetzt käme in den nächsten 2 Wochen, sagen wir mal, ja, dann wäre das eine positive Überraschung und dann würden wir aufgrund der wirklich massiven wirtschaftlichen Fördermaßnahmen sicherlich einen ganz, ganz tollen Aufschwung in den Kursen und an den Börsen sehen. Und das ist auch weiterhin noch Szenario 1, was es gibt, eindeutig, weil natürlich die Krankheit und die Spuren der Krankheit, die sie hinterlassen wird, nicht ansatzweise so groß sind, wie das, was inzwischen schon an Förderprogrammen auf den Weg gebracht wurde. Ja, die Förderprogramme halten natürlich. Und die werden, und die haben eben die Chance, richtig, richtig stark dann die Wirtschaft auch weiterzutragen. Es ist halt unglaublich viel und billiges Geld auf dem Weg in die Märkte oder schon dort angekommen. So, das Szenario 2, was aber zunehmend wahrscheinlicher geworden ist, weil eben, das fällt halt in den Gesprächen auf mit den externen Experten wie von PIMCO, BlackRock und anderen, das, was wie die tatsächliche Meinung quasi off the record hinterm Vorhang ist und das, was in den Kursen sich widerspiegelt, das passt noch nicht zusammen. Ja, dass die Erwartungen sind im Moment vorsichtiger und am Ende gibt es dann meistens noch eine Hoffnungsfloskel, die gesagt wird, weil man sich das halt schwer vorstellen kann, weil es so irrational ist, das Verhalten der Investoren. So, und deswegen sind wir vorsichtig. Wir haben Portfolioanpassungen auf den Weg gebracht und das dann auch zum Abschluss die Maßnahmen und wie sie im Moment mit ihren Strategien dastehen. Also die haben auch vorher schon in den Portfolios Positionen gehabt, die zur Absicherung dienten, also einfach ganz wenig Risiko hatten, hochliquide sind, also auch relativ viel, das ist in dem Absicherungspool, das sind Geldmarktpositionen gewesen, sogenannte Floating Rates, die eben auch nur ganz wenig Kursrückgänge hatten. Und wir hatten auch im US-Bereich gut besicherte Anleihen, die, wenn man es jetzt seit Jahresanfang sieht, auch durch den US-Dollar noch ein paar Cent Gewinn in den Büchern haben. Wobei der US-Dollar im Moment überraschenderweise zum Euro schwächelt, da kann ich aber heute nicht drauf eingehen. Das würde ich dann in einer der nächsten Konferenzen machen, weil wir uns sowas natürlich angucken, was dahinter steckt. Von daher ist es so, dass wir in den Strategien bisher jetzt wirklich mal in Zahlen, also wenn wir jetzt wissen wollen, okay, wo stehe ich denn jetzt genau und also das ins Verhältnis setzen wollen. Ich fange mal an, wir haben in der defensiven Strategie seit Jahresanfang jetzt 1,66% abgegeben. Wenn Sie den Betrachtungszeitraum auf den 1. Januar 2019 verlängern, also wo stehen Sie seit 1. Januar 2019, haben Sie immer noch plus 7,82% gemacht nach allen Kosten. Wenn wir uns die Strategie ausgewogen anschauen, da haben Sie seit Jahresanfang Stand heute minus 2,94%. Also etwas abgegeben. Betrachtungszeitraum seit 1. Januar 2019 plus 11,54%. In der Strategie Offensiv seit Jahresanfang 4,17 abgegeben. Betrachtungszeitraum 1. Januar 2019 plus 14,62. Doppelplus seit Jahresanfang minus 5,31. Und seit 1.1.2019 plus 15,86%. So. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet unterm Strich, so turbulent das ist und so vom absoluten Höchststand gerechnet, haben wir natürlich mehr abgegeben, weil wir hatten jetzt unterjährig seit 1. Januar 2020 natürlich auch schon Gewinne in den Büchern. Das ist klar. Aber nehmen Sie bitte auch mit, wenn Sie den Betrachtungshorizont etwas verlängern. A, ist noch nicht so viel passiert und wir sind aktiv und machen Anpassungen, die das neue Umfeld berücksichtigen. Und B, im, sage ich mal, Vergleich, ja, interessiert ja vielleicht auch, was ist ein Mehrwert im Portfolio-Management durch diese Streuung jetzt in 3 der 4 Strategien auf 5 verschiedene Anlageklassen, in der Spitze auf 19 verschiedene spezialisierte Vermögensverwalter, die wir auf der ganzen Welt für Sie rausselektiert haben. Was bringt es Ihnen? Ich habe Ihnen jetzt zum Vergleich mal mitgebracht, der S&P 500, das ist der US-amerikanische Aktienmarkt, wenn Sie einen Aktienindex verfolgen wollen, aus irgendwelchen Gründen in den USA, nehmen Sie bitte den, weil der mit 500 Titeln und einem guten Branchenmix sehr breit und repräsentativ ist. Der hat seit Jahresanfang 8% abgegeben. Also Sie sehen da, wenn Sie jetzt die offensiveren Strategien anschauen, Sie haben deutlich weniger Kursrückgänge zu verzeichnen und die Streuung und Portfoliokonstruktion bringt Ihnen etwas auf den Weg nach unten. Und wenn Sie jetzt den Euro Stoxx nehmen, Also quasi das Pendant, nur etwas enger gefasst für Europa im gleichen Zeitraum seit Jahresanfang minus 13,7%. Und damit haben wir erfahrungsgemäß die beiden wichtigsten Aktienmärkte für jeden, der aktienorientiert investiert, abgedeckt, nämlich den größten und wichtigsten in den USA und das, was in der Heimat ist, nämlich den Eurostock. Also minus 13,7 und minus 8 im Vergleich zu minus 4 und minus 5, wenn ich jetzt mal mathematisch runden darf. So, genau, was haben wir jetzt an Maßnahmen gemacht? Das wird gerade umgesetzt mit Kursen vom Montagabend, werden Sie es dann ab Dienstag oder Mittwoch auch in Ihren Depots sehen können. Wir haben ja die Portfolio-Konstruktion über zwei Pools. Renditepool soll Gewinn für Sie machen, Absicherungspool soll Sicherheit reinbringen, wenn es mal größere Schwankungen gibt. Wir haben den Absicherungspool hochgefahren, durch die Bank weg. Und das ist das eine. Wir haben also selbst in der Offensiv-Doppel-Plus-Strategie 20% Gold eingekauft jetzt für Sie, was dem Absicherungspool zugeordnet wird. Ja. Und wir haben im Renditepool etwas ausgebaut, was wir vorher auch schon hatten, aber haben wir jetzt deutlich signifikanter noch gemacht. Und zwar haben wir haben einen Trendfolgefonds da drin, von Man AHL heißt er. Das ist ein Anlageprodukt, das in sehr viele verschiedene Märkte investiert und dort Trends aufnimmt, also sagen wir mal, Technologie quantitativ basiert. Und das ist ein Fonds, der kann auch bei signifikanten Kursrückgängen an den Aktienmärkten und auch in den anderen Märkten, aber ich gehe jetzt vor allem auf die Aktienmärkte ein, kann der Geld für Sie und uns verdienen. Das ist also eine Position, die im Renditepool ist, weil der Fonds hohe Schwankungen haben kann und der hat auch seit dem Kauf, den wir gemacht haben im Herbst letzten Jahres, ordentlich Verluste in den Büchern. Hatte er auch, als die Kurse gestiegen sind, die Aktienkurse. In der jetzigen Phase zeigt er sich als relativ stabil mit nur knapp 2% Rückgang seit Jahresanfang. Und jetzt zum Beispiel, wie jetzt aktuell die Aufstellung ist, würde der Fonds, also jetzt ist wirklich eine tagbezogene Betrachtung, würde der Fonds bei fallenden Aktienkursen für die Anleger sehr wahrscheinlich Geld verdienen. Dann ist es so, wir haben Goldminen im Portfolio seit Anfang Mai letzten Jahres, eine der top-performenden Positionen. Goldminengesellschaften verdienen halt natürlich sehr viel mehr Geld, wenn der Goldpreis steigt, weil die Produktionskosten ja gleich bleiben. Und die Position haben wir doch spürbar insgesamt über die Portfolios unterschiedlich, aber die haben wir ausgebaut. Das heißt, es ist zwar ein Aktienfonds, der investiert aber in Gesellschaften, die tendenziell von einem steigenden Goldpreis profitieren. Und der Goldpreis, und das ist die nächste Position, die Position haben wir auch deutlich ausgebaut. Die wird dem Absicherungspool zugeordnet. Gold hat eben zwei Treiber im Moment, trotz des sehr gut gelaufenen Kurses schon, des Preises von Gold. Das eine ist, dass es in unruhigen Zeiten, wenn Ängste aufkommen, oh, das System und so weiter, ein Zufluchtsort ist. Also wirklich, das klappt nicht immer. Das hat man letzte Woche gesehen, weil letzte Woche hat Gold verloren. Das ist dann eine psychologische Dynamik, dass Anleger auch Dinge verkaufen, die schon viel Geld gebracht haben in den letzten Monaten. Ne? So nach dem Motto, wenn so Panik wirklich entsteht, dann wird auch mal ein paar Tage realisiert, was zu retten ist. Das ist dann das Gefühl, was alles überschattet. Ja? Aber unterm Strich, und das sieht man auch relativ leicht, wenn man sich die Preisentwicklung seit Jahresanfang anguckt, profitiert Gold natürlich in schwierigen Börsenphasen als Zufluchtsort. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, weil Sie haben uns ja ein fundamentales Mandat gegeben. Das heißt, wir sollen jetzt nicht die Stimmung würfeln oder irgendwie auf kurzfristige Emotionen also stark reagieren, die an den Finanzmärkten sind, sondern wir sollen ja im Grunde genommen solide, berechenbar auf Sicht von 2 bis 3 Jahren oder länger die Dinge, die dann, von denen wir überzeugt sind, dass sie dann funktionieren, für Sie ins Portfolio packen. Und da ist es so, dass Gold definitiv profitiert, wenn die Zinsen sinken. Das liegt in der Natur von Gold. Gold ist ja theoretisch quasi eine der spekulativsten Anlagen, die es überhaupt gibt, weil Gold überhaupt keine Erträge bringt, industriell nicht mehr gebraucht wird und relativ hohe Lagerkosten hat, zumindest ab gewissen Volumen, weil man Versicherungen, Safe und so weiter, also Tresor und so weiter braucht. Und deswegen ist rein theoretisch Gold natürlich hochspekulativ, weil es keinen ordentlichen laufenden Ertrag bringt. Praktisch ist es aber so, wenn ein Investment wie Gold seit Jahrtausenden in jedem Kulturkreis, den es auf der Welt gibt, so angesehen ist, wie Gold es eben ist und unterm Strich auch noch ein limitiertes Wirtschaftsgut ist, dann hat es natürlich einen Sicherheitsfaktor. Und Gold profitiert von niedrigen Zinsen, weil der Wettbewerb zu Gold ist eben, dass man sich eine sichere Staatsanleihe ins Portfolio packt. Und wenn die natürlich jetzt im Verhältnis zu Gold, nehme ich mal die deutsche Staatsanleihe, nicht keine Erträge bringt wie Gold, sondern minus 0,8%, dann ist natürlich Gold nochmal deutlich attraktiver. Das heißt also, durch die dauerhaft niedrig bleibenden Zinsen, weil diese Maßnahmen, die Fördermaßnahmen auch von Dauer sind, also die würden ja nicht in einer Woche eingestellt werden, wenn alle auf einmal zur Vernunft kommen und ihre Corona-Angst beiseite legen, wird Gold trotzdem dauerhaft gestützt sein. Das heißt, im Moment ist beim Gold das Rückschlagpotenzial extrem niedrig, weil die Zinsen so unfassbar gefallen sind. Das Aufwärtspotenzial ist aber da, vor allem in der schwierigen Marktphase. Also, ich fasse zusammen. Wir haben den Absicherungspool in allen Strategien hochgefahren und Sie sind jetzt bei defensiv bei 80% Absicherungspool, bei ausgewogen bei 55%, bei offensiv bei 37% und selbst bei offensiv Doppel Plus haben wir 20% Gold eingekauft. Und im Renditepool, wenn Sie es quasi saldieren, ist es so, da nehme ich jetzt mal die Strategie offensiv Doppel Plus, weil es da am einfachsten ist, 50% der Strategie sind investiert in Zielfondskandidaten, die die Chance haben, in einem schwierigen Marktumfeld trotzdem Kursgewinne zu machen. Das heißt, man kann es zwar nicht eins zu eins saldieren, das wäre nicht richtig, aber selbst im Renditepool sind in allen vier Strategien drei Zielinvestments, die die Chance haben, für Anleger Geld zu verdienen, selbst wenn die Kurse jetzt nochmal 20, 30%, 10% fallen würden. So, das also dazu. Jetzt ist es so, ich habe nicht ansatzweise 15 Minuten geschafft. Das ärgert mich, es tut mir leid. Ich hoffe, es war trotzdem erkenntnisreich. Ich werde mich von Update-Call zu Update-Call, werde ich lernen, mich noch kürzer zu fassen. Ich gebe Ihnen jetzt trotzdem die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie es wollen, geht natürlich bei einer Telefonkonferenz nur als Wortmeldung. Wenn Sie eine Frage haben, drücken Sie bitte die Stern-Taste auf Ihrem Handy und dann die 1. Ich sehe das dann hier in meinem Steuerungswerkzeug und dann würde ich die freischalten, einzeln natürlich. Meine Bitte und mein Vorschlag an Sie ist, dass Sie einfach aus Diskretionsgründen und weil sich das als sinnvoll erwiesen hat, Ihren Namen nicht sagen, nicht fragen, was Ihr ganz konkretes Portfolio betrifft, also ganz konkret, weil dafür haben Sie Ihren Berater, und dann einfach nur Ihr Anliegen sagen, also wenn es irgendwas zu den Märkten ist oder als eine Auswirkung, von dem Sie denken, es könnte ansatzweise auch für andere Zuhörer interessant sein. Ich sage grundsätzlich schon mal schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, dass Ihnen das hilft, Ihnen das mitgibt und dass es erkenntnisreich ist, dass Sie wissen und spüren, dass Sie in guten Händen sind, dass Sie uns kümmern und auch ganz quantitativ merken, was es Ihnen bringt. Ich habe Ihnen die Drawdowns, also die Kursrückgänge dargestellt im Vergleich zu den relevanten Indexverläufen. Und für individuelle Fragen, was das in Ihrer Gesamtstrategie bedeutet und so weiter, da gehen Sie bitte auf Ihren Berater zu. Ja. Und ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie alle 1 bis 2 Wochen jetzt so einen kurzen Call bekommen. Und ich werde dann wahrscheinlich auch beim dritten, vierten Mal endlich schaffen, die 15 Minuten einzuhalten. Also, falls Sie eine Frage haben, drücken Sie die Stern-Taste und die 1. Dann sehe ich das. Im Moment sind noch alle in der Leitung, aber keiner hat gedrückt. Ich werde jetzt noch einmal schauen. Ich wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende, dass Sie angstfrei und gesund durch die nächsten Tage und Wochen kommen. Ja, und bedanke mich für das Vertrauen. Wir kümmern uns um Ihr Geld und leisten unseren Beitrag, dass Sie ruhig schlafen können. Ich habe keine Wortmeldung. In dem Sinne beenden wir den Conference Call. Schönes Wochenende noch. Auf bald.